Deutschlandfunk. Der Tag.
Tausende aufwendig verzierte Gusstafeln, Gedenkköpfe, Tier- und Menschenfiguren entstanden um das 16. Jahrhundert am Hof der Oba in der Stadt Benin im heutigen Nigeria. Im 19. Jahrhundert geraubt von den Briten und dann in vielen Fällen verkauft an deutsche Museen. Das ist der kostbare Schatz der sogenannten Benin-Bronzen, längst ein Symbol für koloniale Verbrechen, für koloniale Erniedrigung und gerade das wohl prägendste Beispiel in der Debatte um das Erbe der Kolonialzeit, über die Rückgabe von Raubkunst, über eine neue, eine andere Zusammenarbeit. Für einen großen Schritt in diese Richtung hält die Bundesregierung jetzt eine gemeinsame politische Erklärung mit der Regierung in Nigeria, wonach alle Benin-Bronzen in Deutschland über kurz oder lang wieder Nigeria gehören sollen. Für unsere Kulturkorrespondentin Christine Watti ist das ein wichtiger, ein bedeutsamer Schritt. Einen anderen aber hält sie für noch wichtiger. Außerdem an diesem Freitag, dem 1. Juli, unsere Gesundheit schützen, eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern. Das war das erklärte Ziel der Corona-Maßnahmen in den letzten beiden Jahren. Aber wie erfolgreich war das? Und was sollten wir für künftige Pandemien lernen? Darauf hat eine Runde von Sachverständigen heute Antworten gegeben. Wir ordnen das ein mit Martin Mayer aus unserer Wissenschaftsredaktion. Auch das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Die Macht der Monarchie in Benin zu brechen, darum ging es den Briten 1897. Darum wurden die Oba ins Exil verbannt, darum wurde ihr Palast in Brand gesteckt, darum wurden die königlichen Schätze geplündert und Tausende kostbarer Kunstwerke später in London versteigert. Man könnte sagen verhökert. Es ging nämlich darum, die Kosten für diese Invasion zu decken. Auch Museen in Deutschland haben damals gern zugegriffen. Gut 1000 Objekte sind in mehr als 20 Museen hier bei uns zu finden. Unter anderem im Ethnologischen Museum in Berlin, im Museum am Roten Baum in Hamburg oder auch im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Zwei dieser exquisiten Bronzen werden heute in Berlin an Nigeria zurückgegeben, an Nigeria übergeben. Eine gemeinsame Erklärung soll den Weg dafür freimachen, das Eigentum am gesamten kolonialen Raubgut zurück an Nigeria zu übertragen. Darüber kann ich jetzt mit Christine Watti sprechen, unserer Kulturkorrespondentin. Hallo Christine.
Hallo.
Wie bedeutsam ist diese Absichtserklärung, die heute in Berlin unterzeichnet wird? Unter anderem von der Außenministerin, von der Kulturstaatsministerin und ihren Counterparts sozusagen aus Nigeria.
Ja, jetzt ist ja schon die Besetzung dieses Termins bekannt und damit eigentlich, glaube ich, auch ganz deutlich schon gesagt, dass das ein sehr auf jeden Fall aussagekräftiger und höchst offizieller Termin ist und zumindest kann man schon sagen, bedeutsam auch aus der deutschen Perspektive im Umgang mit dem Thema Raubkunst. Ich meine, was da direkt dann vereinbart wird, ist wahrscheinlich eher förmlich und eben wie es den offiziellen Abläufen dienen muss, nämlich eine Rahmenvereinbarung abgestimmt mit den Bundesländern, die eben regelt, dass die Objekte zurückgegeben werden können. Was danach passiert, ist, glaube ich, das Beobachtenswertere, nämlich wie die einzelnen Museen dann wiederum mit den nigerianischen Partnern und Partnerinnen besprechen, welche Objekte eigentlich wirklich zurückgehen, welche in Deutschland bleiben als Leihgaben und ob man es schafft, was, glaube ich, so ein bisschen im Hintergrund steht, nicht nur einfach zu sagen, wir haben das unrechtmäßigerweise, es muss zurückgegeben werden, nehmt es doch einfach mit, sondern könnte das jetzt auch eine Grundlage sein, sich wirklich zu verständigen darüber, also über Objekte, die auch in Deutschland bleiben können, die Leihgaben sind, die hier ausgestellt werden, aber dann eben möglicherweise in einem adäquaten und vor allem gemeinsam erarbeiteten Ausstellungskontext, statt die eben einfach nur zu besitzen oder halt auch in großen Teilen ja in den Archiven der Museen verschwinden zu lassen.
Es gibt ja viele Museen in Deutschland, die solche Benin-Bronzen haben. Ein paar habe ich quasi aufgezählt, beispielhaft. Und die haben ja über Jahrzehnte quasi vermieden, sich überhaupt mit der Herkunft dieser kolonialen Bestände auseinanderzusetzen. Sie haben eigentlich immer gesagt, die Objekte haben wir rechtmäßig oder die wurden damals rechtmäßig erworben und haben sich gar nicht damit beschäftigt. Jetzt hast du ja schon etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass diese Erklärung gar nicht heißt, dass das alles jetzt automatisch und sehr schnell zurückgeht nach Nigeria, sondern dass das ausgehandelt, dass das verhandelt werden muss. Wie stehen die Museen denn zu diesem Projekt? Sind die von Anfang an jetzt mit an Bord gewesen bei der Absicht, dass das Eigentum zumindest erstmal klar an Nigeria zurückgeht?
Also das ist wirklich eine gute Frage und das meine ich nicht als Floskel, weil dazu müsste man wirklich mal klären, wo der Anfang dieser ganzen Debatte eigentlich liegt. Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, das geht seit Jahrzehnten und es gibt irgendwie so ein Verhalten in dieser Rückgabedebatte im Moment, dass man ganz oft so hört, ja seit letztem Jahr, seit vorletztem Jahr, vielleicht seit eventuell 2018, 2019 läuft ja dieser ganze Streit, wem was gehört und was wie zurückgegeben werden soll. Aber man muss tatsächlich wirklich betonen, dass seit den 60er Jahren diese Forderungen von afrikanischer Seite gestellt werden, dass Anfang der 70er Jahre zum Beispiel schon von Nigeria die Forderung auch zum Beispiel an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kam, sich doch damit mal auseinanderzusetzen und da sehr, sehr viel Stille herrschte. Das hat die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie, die diesen großen Bericht für den französischen Präsidenten Macron erstellt hat, zusammen mit Felwin Saar auch nochmal rausgearbeitet, dass man tatsächlich sehen kann, dass diese Debatte eben eigentlich gar nicht geführt wurde und irgendwie immer überall verendet ist. So, das ist das eine. Bei den vielen Museen, gerade was die Benin-Bronzen betrifft, kann ich nicht in jedem Detail sagen, wer genau auf welcher Seite steht. Man weiß eben jetzt aber zumindest, dass die 5 großen Museen, die du schon teilweise aufgezählt hast, dass die tatsächlich zumindest einig sind darin, dass man inzwischen sagen kann, diese Kunstobjekte sind auf eine ethisch nicht akzeptable Weise in den Besitz dieser Museen gelangt und die müssen jetzt zurückgegeben werden. So, also ich will damit sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr langer, langer Prozess, der sich im Moment so ein bisschen anfühlt, als wäre eben in den letzten Monaten wirklich wahnsinnig viel passiert. Aber dafür gibt es eine ganz große Leerstelle über sehr viele Jahrzehnte, wo über dieses Thema eben kaum gesprochen wurde.
Du hast die französische Wissenschaftlerin Bénédicte Savoie angesprochen und ihr Buch und ihr Gutachten dann im französischen Kontext vor allem. Sie hat sich auch in der deutschen Debatte ja eingeschaltet. Kannst du benennen, was in den letzten Jahren sich geändert hat, dass wir jetzt unter dem Strich quasi diesen Weg einschlagen und nicht mehr den der Verweigerung, der Leugnung, der Nichtbeschäftigung und so weiter?
Da wird so ein bisschen auch, glaube ich, auf wissenschaftlicher Seite so auch ein bisschen spekuliert oder gemutmaßt, was eigentlich wann wie ganz genau passiert ist. Ne? Also man kann sagen, ich habe neulich gehört, dass der Historiker Jürgen Zimmerer gesagt hat, naja, das hat auch was damit zu tun, dass sich die politische Großwetterlage geändert hat und hat sich dann darauf bezogen, dass so postkoloniale Debatten geführt werden, dass die afrikanischen Länder auch irgendwie stärker und selbstbewusster rantreten an die Europäer und sagen, hey, das haben wir auch aufgearbeitet und wir müssen jetzt hier auch wirklich Forderungen stellen können. Also dass daher so ein bisschen der Wind weht, dass man sich nicht mehr so abschotten kann und einfach sagen kann, ich weiß eigentlich von nichts oder ich antworte nicht auf die Forderungen und so weiter. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass Macron und das Gutachten von Bénédicte Savoie und Felwin Saar da viel ins Rollen gebracht hat, weil dann auch klar war, es ist jetzt eben schwarz auf weiß. Es gab da diesen ersten großen Move von Macron, der dann eben also als fast staatsmännische Aktion gesagt hat, so und so viele Objekte gehen jetzt, in dem Fall war es an die Republik Benin zurück und das wird jetzt einfach so gemacht. Und dann gab es die Bilder auch von dem Moment, in dem November 2021 diese Objekte auch zurückgebracht werden, wie sie in Frankreich verabschiedet wurden. Also auf einmal war dieses Thema auch überall anwesend und die Museen, aber vielleicht ja auch die Museumsbesucher und Besucherinnen, auch zum Beispiel in Deutschland, haben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn auch eben mit so einer Verspätung, aber auch eben ja, Bezug nehmend auf die allgemeine Stimmung, dass es nicht mehr funktioniert, einfach von nichts was zu wissen und sich solche Objekte wie eine reine Kunst anzuschauen, sondern schon auch langsam zu verstehen, woher die Dinge kommen und dass Blut an ihnen klebt, wenn man es so plakativ sagen möchte, aber dass zumindest es auch nicht reicht, nur zu sagen, wir kontextualisieren das und erzählen schon, auf welchem Wege diese Dinge nach Europa gelangt sind, sondern dass sich das auch vielleicht nicht mehr ganz so gut anfühlt, als könnte man das so ein bisschen exotistisch anschauen und dann zum nächsten Museum weiter radeln.
Und wir haben schon ein bisschen angetippt, dass Deutschland da ja nicht alleine steht. Großbritannien ist natürlich betroffen. Ich glaube, da sind die meisten Benin-Statuen immer noch in den Museen, im British Museum zum Beispiel. Frankreich hast du erwähnt, viele Objekte sind in den USA. Wie stehen wir im Vergleich mit diesen anderen Ländern da?
Also freundlicherweise hat der Generaldirektor der nigerianischen Museumsbehörde, der auch in dieser Woche in Deutschland war und die verschiedenen großen Museen, von denen wir schon gesprochen haben, so abgeklappert hat und dort auch nochmal für eben ehrlich gesagt vor allem diesen Austausch geworben hat, gar nicht für dieses gib mir die Sachen zurück, sondern tatsächlich für wie können wir das gemeinsam besser machen, der hat Deutschland schon attestiert, dass Deutschland in jetzt zumindest aktuell eine ganz wichtige Bedeutung hat und hoffentlich auch einen Einfluss nimmt auf wiederum andere Länder. Ne? Also Großbritannien, die du schon erwähnt hast, das British Museum hüllt sich da in Schweigen. Aber Tijani sagt aber, dass es sehr wohl Gespräche gibt im Hintergrund, die da auch geführt werden. Auch in den USA werden Gespräche geführt. Also er zumindest, und da würde ich einfach seine Perspektive lieber einnehmen, als jetzt irgendwie meine von außen, hat tatsächlich zumindest gesagt, es ist ein wichtiger Schritt, der hier passiert, und auch diese Unterzeichnung dieser Absichtsvereinbarung und so weiter, auch die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung, die hoffentlich eben auch einen Einfluss hat darauf, wie denn andere Länder und andere Museen in Zukunft mit diesen Restitutionsfragen denn eigentlich umgehen.
Die Kulturministerin Claudia Roth hat ja verlautbaren lassen zu diesem Anlass, das sei und könne nur ein erster Schritt für einen neuen Umgang mit der ausgeblendeten Vergangenheit sein. Es sei zu verstehen als Bekenntnis zur Aufarbeitung unserer eigenen Kolonialgeschichte und auch als Anfang einer anderen, einer ganz neuen kulturellen Zusammenarbeit. Das ist ja ein ziemlich großes Versprechen, was Claudia Roth da abgibt. Ist dieses Versprechen glaubhaft? Sind wir an dem Punkt, dass es diesen Weg wirklich nehmen kann?
Also man kann es vielleicht noch ergänzen, dann würde das Argument von Claudia Roth noch stärker machen, wenn man sich die ganze Woche anschaut. Also natürlich geht es um die Benin-Bronzen, weil das auch wahnsinnig viele einzelne Objekte sind, die zurückgegeben werden sollen. Es ging diese Woche aber zum Beispiel auch darum, dass auch die Restitution von Kunstwerken aus Namibia, Tansania und Kamerun verhandelt werden kann. Das hat der Stiftungsrat Preußischer Kulturbesitz Anfang der Woche im Zuge dieser Benin-Bronzen-Entscheidung für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch schon beschlossen, dass da zumindest auch geredet wird. Also es gibt tatsächlich auf ganz vielen Ebenen Bewegung, und ob das nachhaltig ist, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Frage sein wird, versteht man eigentlich ganz genau, was jetzt so passiert? Also es gibt, glaube ich, diese Erleichterung vielleicht zu sagen, okay, wir können jetzt verhandeln, wir können Dinge zurückgeben, aber was das ganz genau heißt, dass nämlich da möglicherweise eine Zusammenarbeit dahinter steckt, dass es gar nicht nur darum geht, Sachen in Kisten zu verpacken und zurückzuschicken, dass möglicherweise auch, zum Beispiel gibt es auch die Diskussion, was Namibia betrifft, dass es auch immer Stimmen gab, die da sagen, es geht nicht darum, jetzt alles einfach wieder zurückzuschicken, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, welche Stücke sind denn eigentlich für die Identität des jeweiligen Landes unbedingt wichtig und welche wiederum nicht, welche können auch anderswo ausgestellt werden. Also dass es ein komplexer Prozess ist, der nicht nur mit Schuldeingeständnis zu Ende geht und mit Absichtserklärungen und so weiter, die wichtig sind aus juristischen Gründen. Das ist, glaube ich, jetzt so die Frage, die sich stellt, und ob auch wirklich verstanden wird. Und das kann man, glaube ich, wirklich relativ schnell nachvollziehen, wenn man sich mit Dokumentationen und Stimmen aus den jeweiligen betroffenen Ländern auseinandersetzt, ob verstanden wird, wie dieser Kunstbegriff ganz anders eingeschätzt und wahrgenommen wird, je nachdem, wo diese Ausstellungsstücke sich gerade befinden. Also wir gucken die Dinge an und sind dann beeindruckt oder gucken mal in so ein fernes Land, aber dass die gleichzeitig auch irgendwie wahrgenommen werden als Teil der Identität, der Gesellschaft, dessen, was so eine Gemeinschaft auch ausmacht. Wenn man das verstehen würde und sich darüber auseinandersetzt, dann würden wahrscheinlich auch hier ausgestellte Stücke viel interessanter werden, als sie es bisher waren.
Also es geht um einen anderen Blick auf diese Objekte, sagst du uns. Oder es geht darum, mehr zu tun, als die anzugucken und bewundern für die Kunstfertigkeit.
Genau.
Sondern es geht darum, sozusagen die ganze Geschichte mitlaufen zu lassen. Und dann kann auch ein richtiger Austausch stattfinden zwischen den Ländern, zwischen den Kulturen, sozusagen mit Hilfe, mit dem Vehikel dieser Kunstwerke.
Genau, genau. Also ich glaube wirklich, dass man sonst hängen bleibt an dieser Idee, wir haben es ja dann zurückgegeben und die Schuld ist beglichen, aber das spaltet im selben Moment ja sofort wieder die Kulturen und die Gemeinschaften. Und ich will auch nicht so pathetisch in die Welt gucken und sagen, wir können alles alle miteinander teilen. Aber ich glaube, wenn das irgendeine Chance hat, dieser vollkommen verspätete Prozess, der so viel Schmerz auch und Leid hinterlassen hat, dann müsste es eigentlich tatsächlich das sein, was eben auch, wie gesagt, von dieser Woche von Abba Tijani so ein bisschen in den Raum gestellt wurde und auch schon von anderen Stimmen. Dann muss man gucken, was geht zurück, was nicht, und was können wir gemeinsam aus diesen Kunstobjekten jetzt miteinander lernen? Und auch das klingt pathetisch, aber ich glaube, darum geht es am Ende. Es reicht nicht, die Dinge einfach nur zurückzugeben.
Christine, vielen Dank.
Sehr gerne.
Was lief gut bei den Corona-Maßnahmen? Was lief nicht so gut? Wäre ja jetzt schön, wäre ja jetzt eine Erleichterung, wenn man einfach eine Liste hätte. Das hat was gebracht, das nicht, dieses und jenes wäre sinnvoll für den kommenden Herbst. Wer allerdings diesen Stein der Weisen erwartet hat, der dürfte jetzt enttäuscht werden. 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen hatten von der Bundesregierung und vom Bundestag den Auftrag bekommen, die bisherigen Corona-Maßnahmen zu evaluieren, also auszuwerten und durchaus auch Empfehlungen abzugeben. Das Ergebnis: eine gemischte Bilanz und die Erkenntnis, die Wirkungen und die Nebenwirkungen einzelner Schutzmaßnahmen in dieser Corona-Krise sind für sich genommen gar nicht so leicht zu beurteilen. So steht es jedenfalls in den ersten Agenturmeldungen, die ich zum Gutachten des Sachverständigenrates gelesen habe. Mal sehen, wie es Martin Meyer aus unserer Wissenschaftsredaktion sieht. Grüße nach Berlin, Martin.
Hallo Jasper, grüß dich.
Also 150 Seiten Papier sind das, glaube ich, und das Fazit: Genaueres weiß man nicht, genaueres kann man nicht sagen. Ist das deine Schlussfolgerung?
Ja, es sind sogar 160 Seiten, wenn man ganz genau sein möchte.
Und ich, Anmerkungsapparat.
Anmerkungsapparat, genau. Und mit ganz vielen Vorwort und Quellenverweisen und so. Ja, und also wenn man es jetzt so sieht wie du, wie du es gerade gesagt hast, also wenn man den Stein der Weisen will und eigentlich am liebsten auf einer Seite so eine Excel-Tabelle, das bringt zu x Prozent so und so viel, dann ist man tatsächlich enttäuscht. Genau, der 10-Punkte-Plan, der alles beantwortet, den gibt's nicht in diesem Papier, sondern es gibt eben sowas sehr Abwägendes, dass die Wissenschaftler zurückgucken, das war ihre Aufgabe, und gesagt haben, okay, was ist passiert und was können wir denn sagen, was wie viel gebracht hat. Und nun kommt dabei raus, dass das alles eben sehr viel komplizierter ist, und um einen Satz zu zitieren von Juristen, die da ja auch dabei waren, wenn man mit Juristen mal spricht, sagen die ja immer gerne, kommt drauf an. Und so ist es auch in diesem Gutachten, dass sich das durchzieht. Ich persönlich finde das aber ziemlich gut, weil da nämlich, glaube ich, nochmal sehr klar jetzt aufgeschrieben wurde, dass es eben in einer Pandemie ganz, ganz schwer ist, sowas zu sagen. Vielleicht machen wir mal ein Beispiel. Diese Schulschließungen, großes emotionales Thema. War das jetzt richtig oder falsch? Wissenschaftlich kann man das eben so einfach nicht sagen, weil es hat immer Nebenwirkungen sozusagen. Und das gilt für jede Maßnahme, fürs Maskentragen zum Beispiel, für Kontaktverbote. Und das, finde ich, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich gut nochmal zusammengefasst, diese Grauzonen auch deutlich zu machen. Und ich finde, man darf nicht mehr erwarten und sollte nicht mehr erwarten, aber diese Grauzonen so nochmal gebündelt zusammenzufassen, mit einer schlechten Datengrundlage, finde ich es schon ein Gewinn.
Gut, aber das wirft ja die Frage auf, ob sozusagen der Anspruch, der entweder faktisch bestand oder der geschürt worden ist, der in der Öffentlichkeit entstanden ist, jedenfalls in den letzten Tagen, also wenn dieses Gutachten einmal vorliegt, dann können wir genauer sagen, auch mit Blick jetzt auf die Zukunft, was lohnt sich wieder aufzugreifen, wovon sollten wir unbedingt die Finger lassen? Gibt es denn gar keine klaren neuen Erkenntnisse, wenn es auch diese eine Seite Liste dann nicht geben mag, aus guten Gründen? Gibt es nicht irgendwas, was wir daraus ziehen können, was uns jetzt hilft für die nächste Zeit?
Ich finde, es hilft uns ganz vieles aus diesem Papier schon. Nochmal, ich glaube, gerade diese Erwartung, die ist ja, muss man sagen, auch zum Teil von der Politik formuliert worden. Ich finde vor allem namentlich von der FDP. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber da würde ich auch mal sagen, das ist ein bisschen viel verlangt gewesen. Es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaftler gewesen, auch nicht des Gremiums. Ich finde, eine Position, die nochmal sehr deutlich geworden ist, die wir, finde ich, in den letzten 2 Jahren zu wenig auch berücksichtigt haben, nach meiner Wahrnehmung in vielen, vielen Gesprächen und vielen Berichten auch, ist die Frage der Kommunikation. Ich glaube, die Chance des Gremiums und die Stärke war, dass es ja verschiedene Bereiche von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern waren. Und die Frage, wie kommuniziert man das Ganze, dass die nochmal stärker betont worden ist. Da hat die Vorsitzende, wie ich finde, einen ganz schönen Satz gesagt. Ich zitiere sie jetzt mal aus dem Kopf, die Jutta Almendinger, die gesagt hat, es geht nicht so sehr darum, dass wir die Informierten noch in irgendeiner Form erreichen und überzeugen, sondern die bislang in dieser Pandemie die wichtigen Infos noch nicht bekommen haben, dass wir versuchen, mal die zu erreichen. Und das hat die Politik, da war auch ein Vorwurf zu hören, nicht genug gemacht. Und auch das nochmal zu betonen, ist, glaube ich, was durchaus wichtig ist. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so konkret wie der 10-Punkte-Plan, aber wenn wir auf den Herbst gucken, die Frage, sich nochmal genau zu stellen, wie erreicht man denn Menschen, die bislang von dieser Pandemie nicht so viel mitbekommen haben, wie sie sollten, also die Infos noch nicht haben, die man braucht. Das, finde ich, ist schon durchaus ein großer Erkenntnisgewinn meiner Ansicht nach.
Und steckt da in dem Gutachten schon so etwas wie ein Ratschlag, eine Empfehlung drin? Oder wissen wir im Grunde genommen aus der Summe der Debatten der letzten Monate, wie man es eigentlich besser machen könnte? Und es wäre jetzt einfach nur die Frage, das auch mal in die Tat umzusetzen.
Ich glaube, vieles ist wirklich eine Frage von in die Tat umsetzen, weil wir eben ganz, ganz vieles wissen und ganz, ganz vieles nicht hundertprozentig sagen können. Das hat dieses Gutachten auch nochmal deutlich gemacht. Da haben die Wissenschaftler übrigens auch kritisiert, dass die Datenlage zu schlecht sei. Ich glaube, da haben sie auch recht, weil in Deutschland wir in den letzten 2 Jahren zwar endlos viele einzelne Studien gemacht haben, aber dass das mal jemand zusammengeführt hat, das ist nicht passiert. Und es bleibt auch so das Grundproblem in der Wissenschaft, das haben die Wissenschaftler heute auch nochmal klar gemacht. Idealtypisch hätte man ja immer, ich sage jetzt mal Stadt A, da macht man dies, das und jenes und in Stadt B, Vergleichsstadt, die genauso zusammensetzt ist, macht man nichts. Das geht natürlich nicht. Also deswegen wird es auch immer ein bisschen grau eben bleiben. Und da, glaube ich, ist es auch so was, was ich dann nochmal mitgenommen habe, zu sagen, wir wissen ganz viel und wir wissen das schon relativ lange und jetzt kommt aber eben diese große Aufgabe, das tatsächlich auch mal umzusetzen, politisch umzusetzen. Und da, das fand ich auch interessant, wenn ich so diese Pressekonferenz Revue passieren lasse, die waren sehr freundlich und ich sage mal vorsichtig, jetzt auch mit direkter Kritik in Richtung Bundesregierung, aber man konnte schon raushören, dass da der eine oder andere, die eine oder der andere schon sich auch mal gedacht hat, naja, liebe Leute, jetzt wisst ihr so viel, aber bitte tut dann auch mal was. Und da war auch der klare Appell zu sagen, es kann jetzt nicht sein, dass man uns so eingesetzt hat, wir haben das alles ehrenamtlich gemacht und jetzt verschwindet es in der Schublade, sondern zieht dann auch mal wirklich Lehren draus und trefft auch mal Entscheidungen. Ob das tatsächlich so ist, ist eine politische Frage. Da habe ich so im Moment so Fragezeichen, aber um ehrlich zu sein.
Und haben diese Fragezeichen mit dem Stichwort FDP zu tun, weil du diese Partei jetzt herausgegriffen und besonders angesprochen hast?
Ja, also bei mir schon, weil wenn ich so sehe, die FDP hat ja im Vorfeld sehr klar gesagt, wir brauchen dieses Gutachten, erst dann können wir eigentlich mal das neue Infektionsschutzgesetz beraten und auf den Weg bringen. Vielleicht zur Erinnerung, das läuft ja Mitte September aus, also alles, was wir an Maßnahmen haben, die man verhängen kann oder nicht verhängen kann, das ist dann erstmal rum. Jetzt muss man ein neues Gesetz machen, hätte man ja mal schön vor der parlamentarischen Sommerpause sich überlegen können, weil ich glaube, es ist immer gut, das zu machen, wenn man in einer relativ ruhigen Phase der Pandemie ist. Nun hat die FDP immer gesagt, nein, wir brauchen erstmal dieses Gutachten, das muss ja alles evaluiert sein und erst dann können wir das machen. Und da habe ich wirklich große Fragezeichen, ob die FDP bereit ist, diese Verantwortung ein Stück weit zu übernehmen, weil das, was du jetzt kritisiert hast oder vielleicht gar nicht du kritisiert hast, aber was kritisiert wird, nämlich dieses, das ist jetzt nicht der 10-Punkte-Plan, das war halt von Anfang an klar. Den hat man nicht erwarten dürfen und sollen und können, das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Anfang an immer wieder gesagt, Vorsicht, das legen wir nicht vor. Ich weiß nicht, ob das die FDP nicht gehört hat oder bewusst ignoriert hat, aber es ist jedenfalls bislang noch nicht dazu gekommen, dass man sich wirklich inhaltlich mal beschäftigt hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen das, was wir seit 2 Jahren machen. Wir reden immer davon, dass wir vor die Welle kommen wollen, aber allein mir fehlt der Glaube, dass wir es dann auch mal wirklich umsetzen und hinkriegen.
Da bist du also dann im Grunde doch bei Katrin Göring-Eckardt, der Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen, die so ein bisschen in Richtung FDP signalisiert hat jetzt. Also sie hielte das für einigermaßen unverantwortlich, jetzt einfach zuzuwarten, nichts zu tun. Dann kommt die Sommerpause, dann ist September und dann muss alles hoppla hopp gehen, weil wir kommen zurück zur Grauzone. Es ist halt immer eine Abwägungssache. Man muss sich genau überlegen, welche Maßnahme zu welcher passt, wie gerade die Lage ist. Und das alles sollte man eben im Idealfall in einer öffentlichen Debatte, in einer öffentlichen Rechtfertigungsdebatte abwägen und dann überzeugend kommuniziert entscheiden. Das wäre der Idealpfad.
Ja, ich würde schon sagen, dass das so der Fall sein muss, gerade eben in der Demokratie und gerade in einem föderalen Land wie Deutschland, wo das ja alles auch noch immer mit zusätzlichen Diskussionen ist, ne, verschiedene Zuständigkeiten, da sind die Kommunen für Dinge zuständig, die Länder, der Bund, das ist ja alles sehr aufgeteilt und sehr ausgeklügelt und da fände ich das schon total wichtig. Jetzt würde ich die Grünen nicht so ganz einfach davonkommen lassen, weil die sitzen zum Teil ja auch in Landtagen in der Regierungsverantwortung, dass jetzt die Bundesländer da alle immer so eine super Aktionsplan veranstalten und nicht sich, also auf sozusagen nicht reagieren, sondern mal agieren. Da wäre ich vorsichtig. Ich würde es also jetzt nicht nur an einer Partei festmachen, sondern wirklich an so einer grundsätzlichen Frage, ob da so der politische Wille da ist oder der Lerneffekt groß genug ist. Ich mache, wie gesagt, großes Fragezeichen dahinter und das ist das, was mir im Moment eigentlich so am meisten Sorge macht und mich auch ein bisschen ratlos macht, weil ich wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diesen Murmeltier-Film kennst, also täglich grüßt das Murmeltier, wo ja der Schauspieler in der Zeitschleife gefangen ist, so ein misanthropischer Mensch und für den habe ich eigentlich keine Sympathien, aber im Moment merke ich immer mehr, ich entdecke, dass ich da auch in diese Richtung so abdrifte, weil ich mich wirklich frage, wollen wir das nicht mal anpacken und uns vor diese Welle stellen, sondern sagen, nee, wir gründen da noch einen Arbeitskreis und wir brauchen da noch ein Gremium und dann diskutieren wir da nochmal, anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir haben ganz viele Fakten auf dem Tisch und jetzt müssen wir das auch mal gebündelt umsetzen für den Herbst, denn das ist eben ziemlich sicher, der Herbst wird kommen und damit wird auch diese Pandemiewelle zurückkommen. Was wir dann machen oder nicht, darüber können wir diskutieren, müssen wir diskutieren, müssen wir streiten. Alles hat dann einen Preis, wenn wir sagen, wir machen gar nichts und lassen das laufen. Das wäre ja auch eine Entscheidung. Dann hätte das genauso einen Preis, wie wenn wir sagen, wir gehen wieder in den Lockdown. Man kann weder das eine noch das andere im Moment ausschließen. Klar ist aber nur, man muss es diskutieren. Und ich finde halt, man sollte das mal bewusst machen. Man sollte das auch mal losgelöst von so einem täglichen Klein-Klein machen, sondern versuchen, das in eine Linie zu ziehen. Vielleicht bin ich da naiv, vielleicht funktioniert Politik nicht so, aber ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass wir da in den letzten 2,5 Jahren so wirklich weitergekommen sind.
Besser jedenfalls als das tägliche Murmeltier wäre es auf alle Fälle. Danke, Martin.
Sehr gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk für diesen Freitag, den 1. Juli 2022, unter anderem mit meiner Kollegin Christine Watti. Die ist übrigens auch in unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant zu hören. Das lohnt sich sehr. Ich bin Jasper Barenberg und jetzt im Grunde durch die Tür. Aber für alle, die ihn noch nicht gehört haben, jetzt noch schnell dieser Auszug aus dem Interview von Boris Johnson im ZDF über Putins toxische Männlichkeit. Was haben wir in der Redaktion gelacht? Und tschüss.
If Putin was a woman, which he obviously isn't, but if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war of invasion and violence in the way that he has. If you want a perfect example of toxic masculinity, it's what he's doing in Ukraine.